Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Der Jens ist auch dabei. Hallo Jens.
Ja, hallo Axel, moin moin, grüß Gott in die Runde und hast du denn den Karneval schon eingeläutet?
Den habe ich noch nicht eingeleitet. Du weißt, ich bin abstinent, trinke keinen Alkohol und von daher ist es eigentlich völlig sinnlos, in die Stadt zu gehen, irgendwie, wenn hier in Köln alle dem Alkohol frönen. Und
Aber es gibt ja
deshalb.
mittlerweile auch Kölsch alkoholfrei, von daher.
Ja, genau, aber ich glaube,
Trink doch eine mit.
ja, am
Stell
11.
dich nicht so an.
Am 11.11. findest du hier in Köln aber keinen, der ein alkoholfreies Kölsch trinkt. Und deshalb bleiben wir auch bei der Ernährung. Wir haben ja uns in den letzten Episoden so um die mediterrane Ernährung, um die Paleo-Ernährung, also die Steinzeiternährung, gekümmert und waren in der letzten Folge bei der ketogenen Ernährung. Und da wollen wir anschließen und wollen uns heute eher mal so die fleischbasierte Ernährung oder auch Animal-Based Nutrition oder Carnivore-Ernährung wollen wir uns dem annähern. Und dazu haben wir uns heute wieder einen Gast eingeladen, Jens, einen super interessanten Gast. Ich freue mich, dass wir heute ihn bei uns haben, Paul Seelhorst. Hallo Paul, grüß dich.
Hallo Axel, hallo Jens, danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Bevor wir loslegen, Paul ist ein Experte, gerade was so die carnivore Ernährung angeht und auch der, was auch den Darm angeht. Da werden wir auch nachher noch drauf kommen. Und für all diejenigen, die den Paul nicht kennen, würde ich gerne mal ein, zwei Worte dazu sagen, ihn kurz vorstellen. Und dann kannst du ja gerne noch ein bisschen was ergänzen, bevor wir dann loslegen, Paul. Und Paul hat zusammen mit einem Freund die Firma Ferment gegründet. Seit 2015 sind sie dort. Und der Ursprung war halt so die Leidenschaft für natürliche Gesundheit. Und anfangs haben sie halt sehr viele Fermente und auch so Do-it-yourself-Kits entwickelt, um Menschen halt die besten Werkzeuge für einen gesunden Darm auch zu bieten. Und das hat sich dann immer weiter entwickelt und dann waren sie eine der ersten in Deutschland, die auch so sporenbasierte Probiotika auf den Markt gebracht haben. Und von daher freuen wir uns einfach, den Paul heute bei uns zu haben. Paul, nochmal herzlich willkommen bei uns und das Motto, das die beiden halt auch auf ihrer Internetseite stehen haben, ist damals wie heute, lass Mikroben toben. Herzlich willkommen nochmal, Paul. Hallo.
Ja, danke dir. Danke für das nette Intro. Freue mich, wie gesagt, hier zu sein.
Ja, super. Wenn du noch irgendwie ein bisschen was ergänzen willst, wie seid ihr dazu gekommen eigentlich, da so euch damit zu beschäftigen? Also die Leidenschaft für natürliche Gesundheit. Nimm uns da mal einfach mit.
Ja, also ich kenne den Jens ja seit 11 Jahren mittlerweile. Ne? Ich habe ja damals auch seine Paleo-Coach-Ausbildung gemacht, als ich mit mich Paleo-Ernährung beschäftigt habe. Dann habe ich den Food-Coach bei ihm gemacht, dann habe ich noch den Darm-Coach bei ihm gemacht. Und
ist das schon
ich
wieder
komme
11 Jahre her?
11 Jahre ist das her, ja,
das ist
verrückt,
unglaublich.
Oder?
Unglaublich.
Ja, also Jens war mit einer meiner Mentoren, kann man sagen. Und dann habe ich ja die Paleo Convention veranstaltet in Berlin, ein großes Event mit Vorträgen, Kongress, da war auch Podiumsdiskussion mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, Essensstände, Workshops und Produkte und sowas. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt, okay, was fehlt dieser Szene noch? Was ist in dieser Szene irgendwie gefragt? Weil ich will unbedingt was machen in dem Bereich. Und dann war so Kombucha, fermentierte Lebensmittel, war irgendwie so ein Thema, auch so ein Trendthema aus den USA. Und dann haben mein jetziger Co-Founder Leon und ich gesagt, hey, komm, das probieren wir mal. Ganz blauäugig, und haben es dann probiert. Also sind aus der Gesundheitsrichtung gekommen. und wollten was den Leuten was Gutes für den Darm geben. Und ja, das mit dem Kombucha hat so semi-gut geklappt. Das ist ziemlich schwierig als Getränk, will ich jetzt nicht im Detail weiter darauf eingehen. Wir haben sicherlich spannendere Themen. Und dann sind wir irgendwann dazu gekommen, Leuten Fermentation beizubringen und auch Kits und Kulturen und Fermentationsequipment und sowas zu erklären und zu verkaufen. Und dann haben wir aber gemerkt, da stoßen wir auch irgendwie so an unsere Grenzen. Eigentlich kommen wir aus der Gesundheitsrichtung und wollen hier nicht eine Fermentationsbude und eine Essensbude sein. Und haben dann immer weiter geforscht in Richtung Mikrobiom, Probiotika, Darmmilieu, Leaky Gut, durchlässiger Darm, stille Entzündungen im Körper, Zivilisationskrankheiten, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und dann bin ich auch viel auf Kongressen in den USA unterwegs gewesen und in UK und in Europa und habe gemerkt, okay, es gibt da diese sporenbasierten Bakterien irgendwie, die aber in Deutschland niemand auf dem Schirm hat. Und die passen perfekt zu diesem evolutionären Gesundheitsgedanken, dieser Philosophie, weil es für mich mit die natürlichsten Probiotika sind, die es gibt. In Deutschland darf man die eigentlich nicht Probiotika nennen. Ich nenne sie halt manchmal so. In den USA kann man die ohne Probleme Probiotika nennen. Hier darf man ja nur Milchsäurebakterien und Hefe, also die probiotische Hefe Saccharomyces boulardii so nennen. Und ja, ich fand aber die Sporen nicht nur von der Geschichte spannend und dem evolutionären Ansatz, sondern auch die Wissenschaft dahinter hat mich total überzeugt. Und es waren auch die ersten, die mir geholfen haben, so meine Symptome nochmal auf ein ganz anderes Level zu bringen, was mein Körpergefühl wieder angeht. Ich hatte zu der Zeit Gelenkschmerzen, obwohl ich mich relativ paleoisch ernährt habe. Ich hatte Schilddrüsenunterfunktion, Histaminprobleme hier und da immer noch. Und das alles hat sich verbessert und es hat sich sogar so sehr verbessert, dass ich dann von der Unterfunktion in eine Überfunktion gegangen bin, weil ich auch so ergänzend Hormone noch genommen hatte. Und dann muss ich die Hormone langsam absetzen wieder, weil die Sporen anscheinend irgendwas gemacht haben. Wir wissen ja heutzutage auch, es gibt eine Darm-Schilddrüsenachse. Da gab es eine Entzündung anscheinend, die in meiner, oder das weiß ich auch durch Blutwerte, dass eine Entzündung an der Schilddrüse hatte. Genau, und ich war so überzeugt und habe das dann weiter recherchiert und irgendwann habe ich gedacht, ich will die nach Deutschland holen. Und dann haben wir die hier gelauncht. Und ich hatte auch mit Jens drüber gesprochen und der hatte lustigerweise auch vor kurzem oder zu dem Zeitpunkt von jemandem davon erfahren. Und dann habe ich mich mit weiteren Experten ausgetauscht und es war ganz spannend. Und es war ein sehr gutes Erfolgserlebnis für die Firma und auch für dieses Gefühl, Menschen ein tolles Werkzeug an die Hand zu geben, hinter dem ich 100% stehe und was Leute auch immer wieder kaufen. Ne? Unsere Kits und Kulturen, die kaufst du dir im besten Falle einmal, dann hast du sie zu Hause und musst nie wieder bei uns kaufen. Und bei dem Produkt ist es natürlich dann auch ein besseres Businessmodell. Ne?
Ja, cool. Ja, super, danke schön für
Vielleicht eine
den.
kleine Geschichte von mir, die wird, also ich, wenn ich mal eine Biografie schreibe oder schreiben muss oder wie auch immer, dann kommt ein Kapitel dort rein, das war Paleo Convention, weiß ich nicht, die dritte, vierte oder so. Nee, es war, glaube ich, die erste oder zweite, wo ihr mit diesen Kombucha-Pilzen angefangen habt. Und ich kannte mich damit null aus. Und dann hatte Paul und Leon hatten dann so Survival-Packs für die ganzen Referenten zusammengestellt. Und dann weiß ich noch, euch ist irgendwie ein Referent ausgefallen. Und dann hast du mich, glaube ich, gefragt, ob ich noch einen zweiten Vortrag machen könnte. Dann bin ich schnell ins Hotel zurück. Und habe dann noch irgendwas zusammengeklöppelt, habe dann noch einen zweiten Vortrag gemacht, um die Lücke da zu füllen. Und du hattest, oder dieses Survival Pack, das war irgendwie hinter einem Stand im Dunkeln und so. Ich habe das auch, ich hatte nur Durst, ja, wahnsinnigen Durst. Und dann habe ich dieses Getränk, wo ich nicht wusste, dass das für, weiß ich nicht, 10 oder 20 Liter war,
Ja, zum
habe ich dann in
Ansetzen, genau.
einem und hatte da ein bisschen Not, weil ich kannte mich auch nicht mit dem Zeug aus, muss ich sagen, und dachte, okay, ist das jetzt gesundheitsschädlich oder nicht?
Musstest du
Und
dann noch
hatte
auf
plötzlich
Klo?
diesen Pilz irgendwie im Hals. Kann ich mich gut daran erinnern, ja. Und ich kann mich auch noch an eine zweite Sache erinnern. Ich habe damals einen Vortrag über Milch gehalten, über Milch und Milchprodukte. Und nach mir kam dann einer, du kennst ihn wahrscheinlich auch, das war ein Professor, der auch in den Kommissionen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung mit drin saß oder in irgendeiner Kommission. Der hatte sich meinen Vortrag angehört, ich habe seinen Vortrag angehört und dann haben wir uns abends bei einem Gläschen Rotwein, haben wir uns dann ganz nett unterhalten. Und dann habe ich ihn mal so ein bisschen Richtung DGE gefragt, was dann da so
läuft und wie die Kommissionen sind und so. Und ich will das jetzt hier nicht ausbreiten, aber ich habe damals ein paar schöne Interna erfahren und deshalb weiß ich heute auch viel, viel besser, wie so die Mühlen mahlen letztendlich bei diesen Fachgesellschaften. Ja, weil man sich ja als Experte immer wundert, warum das so lange dauert, bis da mal irgendwelche neue Erkenntnisse umgesetzt werden. Und naja, das waren so zwei Erlebnisse, die ich da auf deinen Kongressen hatte, die ich nie mehr vergessen
Okay, ich
werde.
glaube, bevor wir uns jetzt hier in einer Plauderstunde verlieren, gehen wir da direkt mal, was wir eigentlich vorhatten oder was wir vorhaben, mal so jetzt zu dieser Animal-Based Nutrition oder auch Carnivore-Diät, obwohl wir bei uns hier im Podcast eigentlich Jens und ich nicht so gerne den Begriff Diät verwenden, sondern das ist halt, sondern wir sprechen halt eher über Ernährungsformen. Und über diese Animal-Based Nutrition wird ja auch viel gesprochen. Und Paul, vielleicht kannst du uns mal irgendwie so ein bisschen mitnehmen. Was versteht man eigentlich genau unter einer Animal-Based Nutrition oder karnivoren Ernährung?
Ja, also es gibt ja plant-based, das ist pflanzenbasiert, und animal-based ist halt tierbasiert. Also eigentlich in jeder Mahlzeit, die ich konsumiere, bis auf ein paar Ausnahmen, ist irgendwas Tierisches dabei. Ne? Eier, Fleisch, hier und da ein bisschen Fisch, dann eher sowas wie Wildlachs oder Sardinen oder Anchovies, Meeresfrüchte hier und da mal, Roggen, also Fischeier vom Wildlachs. Und auch ab und zu mal ein bisschen fermentierte Milchprodukte, aber nicht ganz so viele. Und also entweder fermentiert oder im besten Fall roh. Aber ich trinke auch mal einen Schluck Milch oder esse mal von einer Torte, wo Sahne drin ist oder so. Ich bin da jetzt nicht so ein Dogmat, sondern ich merke einfach, dass wenn ich das, was ich zu Hause habe und einkaufe und selber irgendwie gut kontrollieren kann, bestimmen kann, wenn das so animal-based ist, das ist super. Warum heißt es jetzt nicht ganz Carnivore, sondern Animal-Based? Weil da kommt noch was dazu. Das nächstbeste, sage ich mal, was die Animal-Based-Verfechter nennen, sind die Pflanzen, die uns am wenigsten schaden wollen, die am wenigsten Toxine beinhalten. Ja, und darunter fallen dann Früchte. Ne? Was auch schon wir damals mit Paleo rauf und runter erklärt haben, ne? Die Früchte haben am wenigsten Toxine. Wollen teilweise von ja, Lebewesen gegessen werden, haben deswegen ihre schöne Pracht von den Farben her, geben sich zu erkennen im Baum, damit wir sie sehen und andere Lebewesen sie essen und vielleicht den Kern irgendwo ausspucken oder den Samen verteilen, ne? Und zu den Früchten, das wissen auch manche nicht, gehören natürlich auch Gurken, Avocados, Zucchini und Kürbis und auch Früchte. Okay, den Kürbis sollte man dann vielleicht schon ein bisschen erhitzen, den nicht einfach so essen, aber ist auch eine der bestverträglichsten Pflanzen und auch eine tolle Kohlenhydratquelle. Und generell Sachen, die wir so roh essen können, kommen dann hier und da auch mal wieder auf bei den Animal-Based-Verfechtern. Hier so Kirschtomaten oder sowas oder rohe Karotten. Ich esse zum Beispiel sehr gerne rohe Karotten, weil ich auch zu schätzen weiß, dass die in der Lage sind, bestimmte Gifte, eine Endotoxine, LPS im Darm zu binden, und ja, auch schöne Nährstoffe liefern und Ballaststoffe. Ja, dann esse ich hier und da, also Honig esse ich auch sehr gerne. Das ist ein Ahornsirup als Kohlenhydratquelle. Und bevorzuge natürlich irgendwie Früchte, die jetzt nicht so mega viel Zucker haben. Aber wenn ich viel Sport treibe, und das tue ich eigentlich zwei, dreimal die Woche, gehe ich zum Sport und bin metabolisch gesund, dann esse ich auch gerne süße Früchte. Ich habe gemerkt, diese Art von Kohlenhydrate, also Honig und Früchte, machen mich wirklich gar nicht müde. Außer ich esse jetzt irgendwie drei Löffel Honig oder einen riesigen Obstsalat. Ne? Aber wer macht das schon? Aber wenn ich so tierische Produkte und Früchte und Honig esse, habe ich gar keinen Downer nach dem Essen. Ich bin full Energy, kann komplett klar denken, überhaupt nicht aufgebläht, gar nichts. Super. Und dann am Abend esse ich dann auch manchmal sowas wie ein fermentiertes, glutenfreies Sauerteigbrot, also glutenfrei und Sauerteig. Ne? Bei Sauerteig werden ja auch nochmal die Pflanzentoxine aus dem Getreide, selbst wenn es glutenfrei, auch nochmal ordentlich abgebaut. Es werden mehr Nährstoffe frei, die ich aufnehmen kann. bekömmlicher. Oder ess mal weißen Reis abends auch oder sowas wie eine Süßkartoffel oder normale Kartoffeln. Ne? Ich bin jetzt nicht so 100%, aber das ist für mich so die beste Basis und auch die Basis, die ich generell Leuten empfehle, wenn die sagen, oh, ich habe krasse Darmprobleme, was würdest du mir empfehlen auf die Schnelle? Dann sage ich meistens animal-based mittlerweile. Das zweite, was ich dann empfehlen würde, wenn die sagen, oh nee, das ist mir zu aufwendig, dann sage ich Paleo. Weil Carnivore oder Keto, sage ich mal, da gehört schon sehr viel Disziplin meiner Meinung nach dazu, um das durchzuziehen.
Bei dieser, was sagst du, wenn du jetzt so darüber redest, diese tierbasierte Ernährung oder animal-based Ernährung, was sagst du, ist das langfristig vielleicht auch risikoreich? Weil viele sagen, boah, wenn zu viel Fleisch oder zu viel tierische Produkte, könnte das irgendein Risiko, ein gesundheitliches Risiko darstellen?
Da gibt es natürlich immer wieder Fragen und ja, es gibt viele, die sagen, das wäre total hirnrissig und verrückt, so viel tierische Produkte zu essen. Es gab natürlich Studien, in denen auch wirklich rausgekommen ist, dass die Fleischfresser mehr Darmkrebs hatten, mehr Arteriosklerose, ja, einfach generell ungesund waren, ja, und früher gestorben sind und so weiter. Das kam wirklich raus in großen Studien, aber diese Studien sind ja fast immer Beobachtungsstudien gewesen, ja, in denen die Fleischesser, die verglichen wurden vielleicht mit Vegetariern oder Veganern, eher so die Draufgänger-Fleischesser waren, ja. Also das ist so jemand, der am liebsten wahrscheinlich oder einmal in der Woche mindestens zu McDonald's geht, dann vielleicht sich noch einen frittierten Fisch reinzieht, Pommes. Also die Mahlzeiten, die als Fleischmahlzeit gelten, sind dann zu 80, 90% Fastfood. Ne, wenn du dir anguckst, wie viele Leute essen eigentlich, holen sich frisches Fleisch vom Metzger, das sind ungefähr 1% der deutschen Bevölkerung. Und die Lieblingsrestaurants der Deutschen sind irgendwie Vapiano damals war das, McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken und sowas. Hot Dogs und was weiß ich nicht alles. Ne? Und das sind dann in den Studien die Fleischfresser, die dann diese gesundheitlichen Probleme haben. Und dann kann man natürlich mal ein bisschen mit gesundem Menschenverstand drüber nachdenken, okay, liegt das jetzt an dem Fleisch, dass die eher die Ungesunden sind? Oder vielleicht an den ganzen Sachen, die sie zu dem Fleisch dazu essen, die in dem Junkfood drin sind? Weil wenn du generell auch mal guckst, so ein Vegetarier, der ernährt, der ist ja ein viel bewusst lebenderer Mensch. Der hat sich ja schon mal irgendwann mal in seinem Leben Gedanken gemacht, wie möchte ich eigentlich essen? Ich mache mir mal darüber, Gedanken darüber, ne? Der meidet dann vielleicht auch zuckrige Getränke, meidet Fertigprodukte, der kocht viel mehr, ja, und geht nicht dauernd irgendwo essen oder holt sich irgendwie Fast Food. Vielleicht geht er auch früher ins Bett, macht mehr Sport, raucht nicht und trinkt weniger Alkohol. Also diese alten Studien, da gebe ich nicht viel drauf aufgrund des Studiendesigns. Aber bei den neueren Studien sehen wir dann schon, die wirklich guten das Studiendesign haben, dass diese Denkweisen, dass Fleisch so ungesund sei, haltlos sind.
Oh, da muss
Und
ich mal kurz einhaken.
ja.
Ich sag mal so, als Wissenschaftler muss ich da kurz mal mein Veto einbringen. Aber ich komme gleich wieder zu deiner Rehabilitierung zurück. Weil natürlich auch neuere Studien, ja, und wir haben ja Hierarchien, was Studien anbelangt. Und wenn man große Kohorten hat, dann werden die natürlich auch höher gerankt und entsprechend besser wahrgenommen auf der wissenschaftlichen Ebene. Aber es gibt im Prinzip eine Störgröße bei diesen ganzen großen Studien. Viele große Studien haben ja gezeigt, dass eine tendenziell pflanzenbasierte Ernährung weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weniger Krebserkrankungen und so weiter produzieren. Aber wenn man das, du hast das Studiendesign gerade erwähnt, wenn man mal genau in diese Studien reinschaut, und das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, ob das jetzt ältere oder neuere Studien sind, weil auch die neueren Studien bedienen sich ja alle an Fragebögen. Diese Fragebögen werden ja immer wieder neu erhoben. Es gibt zum Beispiel die Krankenschwesterstudie, die seit 1970 läuft, ja. Und da ziehst du immer wieder aus diesen neuen Fragebögen dir dann die Erkenntnisse heraus. Retrospektiv, also man geht dann ein paar Jahre zurück holt sich dann die Daten raus und macht daraus eine neue Statistik. Das Problem ist, und das hast du ja gerade auch schon angedeutet, das Problem ist, dass diese Fragebögen natürlich nicht dezidiert nach Zervelatwurst und Wildfleisch und so weiter differenzieren, muss man ganz klar sagen. Und ich sage mal, die Blutwurst, wenn man hier in Köln sagen, ja, hat nun wirklich nichts mit Wildfleisch zu tun. Und da werden einfach alle Fleischprodukte, die wir so kennen, werden in einen Topf geworfen unter Fleischprodukte. Und das ist natürlich eigentlich unzulässig, weil wir dadurch gar nicht differenzieren können. Und Paleo ist ja dadurch auch ein bisschen in Verruf gekommen, weil ja dann Journalisten zum Beispiel behauptet haben, die Leute würden einfach nur noch hier in rohe Steaks beißen, was ja völliger Unsinn war. Ja, und dieser Grundgedanke, den du ja gerade auch erwähnt hast, den finde ich ja heute immer noch toll und der ist heute immer noch hilfreich. Nämlich zu sagen, alles, was Mutter Natur eigentlich, was der Garten Eden so hergibt, ja, was am Baum wächst, was man aus dem Boden ziehen kann oder was man theoretisch jagen kann oder fischen kann, ja, das haben die Menschen immer schon gegessen. Ne, die Supermarktnahrung ist heute das Neue, weswegen wir so viele Darmstörungen haben, warum 12-jährige Kinder in China heute schon Arteriosklerose haben. Das haben die nicht vor 50 Jahren gehabt, sondern das haben die heute, weil die in Großstädten leben und nur noch sich aus Supermärkten ernähren und praktisch nur noch verarbeitetes Fleisch essen. Also wenn man über Fleisch diskutiert, sollte man wirklich die Frage stellen, welches Fleisch meinst du eigentlich?
Da würden wir jetzt auch drauf kommen. Einmal, Paul, du hast es gesagt, also du fühlst dich halt auch total energiegeladen, total gut. Was sind denn sonst noch so für positive Effekte, wenn du jetzt so an die tierische oder tierbasierte Nahrung denkst?
Also, ne, Fleisch, Steak, hat so mit die höchste Nährstoffdichte, also hat mit die höchste Nährstoffdichte. Natürlich gibt es dann noch so Superfoods wie Leber, Roggen, Eigelb, Austern. Die sind dann die absoluten Nährstoffbomben. Aber wer isst davon schon so super viel? Okay, ich esse jeden Tag 5 bis 6 Eier, dann kriege ich natürlich ordentlich Eigelb. Ich sorge auch dafür, dass das Eigelb in der flüssigen Form ist, sodass maximale Nährstoffdichte drin ist. Ne, aber auch das Fleisch an sich ist ein Multivitamin und hat auch super wichtige Mineralien in großen Mengen drin, ne? Auch Zink, Magnesium und so weiter. Und dann haben wir auch den Vorteil, dass wir nicht diese Pflanzentoxine haben und die Nährstoffe im Fleisch sind in der best bioverfügbaren Form. Plus dazu haben wir eine ordentliche Portion Proteine, die super wichtig ist. Vor allem bei Menschen. Ich denke, die meisten Menschen heutzutage essen zu wenig Protein. Und vor allem, wenn man dann noch Sportler ist, dann hat man natürlich noch höheren Bedarf, wenn man vielleicht sogar einen entzündeten Darm hat oder stille Entzündung im Körper, chronische Krankheiten, irgendwas, braucht man auch noch mehr Proteine und Aminosäuren, um den Körper wieder in die Heilung zu bringen. Also höchste Nährstoffdichte und wenigsten Stress auf den Körper. Das ist für mich so das, womit ich Fleisch immer ganz gerne erkläre. Und dann schmeckt es auch extrem gut. Also mir zumindest. Und denke ich mal den meisten. Meiner Tochter, meiner 2-jährigen Tochter auch.
Ja, man muss vielleicht noch dazu sagen, Fleisch ist ja nur so gut, wie die Tiere ernährt werden. Ja, also wenn sie artgerecht ernährt werden, dann ist es auch ein artgerechtes Lebensmittel für den Menschen. Wenn sie nicht artgerecht ernährt werden, ich will mal behaupten, 95% aller Produkte, die wir irgendwie im Supermarkt oder sonst wo kaufen, beim Metzger kaufen können, sind eben nicht artgerecht gehalten.
Ja, das ist ganz spannend. Rob Wolf und Diana, jetzt habe ich den Nachnamen vergessen, die haben ein Buch rausgebracht, Sacred Cow. Rob Wolf ist ja somit einer, der mit Lauren Cordain damals schon mit der Paleo-Ernährung angefangen hat, die ersten Studien zu machen. Und deren Anspruch war es dann mal, so ein Buch über Fleisch zu machen, vom ethischen, vom nachhaltigen und vom Gesundheitsaspekt. Und die waren davon ausgegangen, von der gleichen Hypothese, die du gerade gesagt hast, von der wahrscheinlich jeder ausgegangen ist, mussten dann aber feststellen, dass der Unterschied zwischen artgerecht gehaltenen Tieren und denen, die jetzt aus der Massentierhaltung kommen, aber nur bei Wiederkäuern, also nur bei Rindern, ja, dass der gar nicht so dramatisch war, wie sie sich ursprünglich dachten. Dann haben die das aber trotzdem so veröffentlicht und haben einen riesen Shitstorm von ihrer eigenen Paleo-Community bekommen, weil da natürlich die Bauern, die die Tiere artgerecht gehalten haben, sich gedacht haben, okay, die machen hier super Werbung für uns und jetzt auf einmal sowas. Und also klar, da ist mehr Omega-3 drin in dem Fleisch, aber von anderen Markern gab es nicht so riesige Unterschiede. Ich kann mir vorstellen, dass sie natürlich nicht alle Marker gemessen haben. Da müsste ich nochmal nachschauen. Vielleicht auch sowas wie Glyphosat und so ist wahrscheinlich nicht in den Riesenmengen drin enthalten. Und man muss dazu sagen, das können wirklich nur die großen Wiederkäuer, die mehrere Mägen haben, weil sie durch ihre mehreren Mägen in der Lage sind, auch das Fettprofil nochmal zu verändern. Die können irgendwie die können ungesättigte Fettsäuren zu Fettsäuren transformieren und bei sich einlagern, während beispielsweise Schweine oder Hühner nicht dazu in der Lage sind und dann super viel Omega-6-Fette einlagern in Fett. Ne? Also deswegen, ich versuche trotzdem hauptsächlich mich von artgerecht gehaltenem Fleisch zu ernähren und würde auch immer sagen, das ist das Beste. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die gar nicht in der Lage sind, sich sonst irgendwie Fleisch zu leisten, wenn es immer vom Premium-Metzger sein müsste. Deswegen sage ich diesen Leuten dann, hey, in dem Fall ist vielleicht auch okay, wenn du einfach mal vom Rind dann aber oder vom Lamm Fleisch isst. Ja, das, was nicht artgerecht gehalten ist.
Jetzt haben wir natürlich eine riesen Bugwelle, weil der Trend geht natürlich eindeutig in Richtung vegetarisch, vegan. Und das Ganze ist ja im Prinzip auch übergeordnet jetzt, wie soll ich sagen, deklariert worden, auch von hochrangigen Wissenschaftlern. Walter Willett zum Beispiel, einer der bekanntesten Ernährungswissenschaftler überhaupt auf diesem Planeten, die sogenannte Planetary Health Diet entwickelt haben oder definiert haben, wie auch immer, wo es ja jetzt im Prinzip gar nicht mehr darum geht, ist das jetzt die bestmögliche Ernährung für den Homo sapiens, sondern ist es die bestmögliche Ernährung für den Planeten. Wenn wir in die Zukunft schauen, werden irgendwann mal die 10 Millionen, Milliarden überschreiten, 10 Milliarden Menschen hier auf diesem Planeten. Und irgendwann wird es schwierig, diese Massen an Menschen dann noch zu ernähren. Und das ist aber eigentlich eine ganz andere Diskussion. Ja? Also vielleicht auch nochmal für unsere Hörer. Das, was ist für das Individuum optimal, biologisch, physiologisch, ne? Und evolutionsbiologisch auch, wo kommen wir her, was haben wir immer gegessen? Und dann aber auf der anderen Seite eben, wie sieht die Zukunft aus? Ja? Wie können wir uns mit 10 Milliarden Menschen hier auf diesem Planeten noch ernähren? Das weiß ich nicht, ob das so funktioniert, wie die Protagonisten der Planetary Health Diet sich das vorstellen, keine Ahnung. Aber wir sehen ja auch, dass das zum Beispiel unsere Ernährungsempfehlungen Einzug gehalten hat. Ja, dass also diese ganze Klimadiskussion, Klimadebatte, ich bin da kein Experte, deswegen hänge ich mich da auch nicht aus dem Fenster, aber dass die jetzt eingezogen hat in das Thema der optimalen Ernährung für den Menschen. Und das muss man immer so ein bisschen berücksichtigen, ja. Also wo geht die Reise hin, was man so im Supermarkt oder überhaupt in der Lebensmittelwerbung auch sieht, ja. Wo werden wir sozusagen hingedrängt, in Anführungsstrichen, durch geschicktes Marketing? Und was ist jetzt für den Homo sapiens wirklich notwendig? Du hast schon die Nährstoffdichte erwähnt. Und wir sehen ja inzwischen so viele Menschen, die einfach zwar sehr viel Kalorien aufnehmen, aber eben dann doch sehr mikronährstoffverarmt unterwegs sind, ja, und dadurch ja immer mehr Gesundheitsstörungen auch entwickeln, nicht nur im Darm, sondern mitochondrial und so weiter.
Paul, du hast es eben schon mal kurz erwähnt. Wie sieht es aus mit Milchprodukten in der Animal-Based Ernährung? Wie kommen die da vor? Du hast gesagt, du trinkst auch mal ein Glas Milch, ja. Aber was
Ja.
ist mit anderen Produkten wie Joghurt? Weil du sagtest ja auch fermentierte Lebensmittel nimmst du auch mal. Also Joghurt ist ja auch fermentiert. Was ist mit Käse? Wie sieht es da aus?
Ja, also ich konsumiere auch Käse, Joghurt, Skyr, und was gibt's noch? Ja, sind so die mir gerade einfallen, die Milchprodukte. Die konsumiere ich, aber ich achte so ein bisschen darauf, dass ich jetzt nicht zu viel von denen esse, wo besonders viel Histamin drin ist. Also von so einem Joghurt, da kann ich irgendwie so, ja, so eine kleine Schale von essen, aber auch nicht zu viel, sonst, wenn jetzt gerade vielleicht Pollensaison ist, Allergiesaison und Hochsaison für meine Histaminreaktion, sag ich mal, ja, das Aufblühen vom Histamin in meinem Körper, dann esse ich davon eher weniger. aber jetzt so in der Winterzeit oder so sehr gerne. Und ich esse auch sehr gerne Käse, aber dann auch nicht zu viel. Ich merke auch, dass das meine Bristol-Stuhl-Skala nicht so mag. Ja. Also die Form meines Kotes, sage ich mal, wenn ich und die Konsistenz, wenn ich davon zu viel esse. Und ich denke auch nicht, dass wir dafür gemacht sind, Unmengen Milchprodukte in jeder Zeit zu essen. Ich meine, wann haben wir früher in der Wildnis als Jäger und La Sammler Käse gegessen? Das haben wir gegessen, wenn wir vielleicht ein kleines Kalb erlegt haben, was gerade bei Mama an der Brust am Euter war und dann durch seine multiplen Mägen da einen Block Käse in seinem Magen fermentiert hat. Den haben wir dann rausgeschnitten und Käse gegessen, ja. Aber wann haben wir sonst Käse gegessen, evolutionär? Und der Käsekonsum hat sich in den letzten Jahren auch dramatisch verändert. Das hat ja die Dr. Sabine Paul auch auf der Paleo Convention einmal im Vortrag erwähnt, was mir auch vorher gar nicht so klar war. Also ich denke, Milchprodukte in Maßen ist schon in Ordnung, aber es gibt natürlich auch Leute, die stark auf Milchprodukte reagieren. Und denen würde ich dann sagen, hey, wenn du merkst, dass es irgendwas mit deiner Verdauung macht oder mit deinem Immunsystem, das irgendwie getriggert wird dadurch, dann lass sie lieber weg.
Und was würdest du sagen, welche Personengruppen jetzt, ne? Du Erwachsene, klar, kommen wahrscheinlich gut klar mit so einer Animal-Based Ernährung. Was ist mit älteren Menschen? Was ist mit Kindern? Würdest du sagen, gibt es da eine Personengruppe, die man ausschließen kann oder für die das Risiko sehr groß ist? Oder ist es eigentlich für jeden geeignet?
Meiner Meinung nach ist es für jeden geeignet und eine der natürlichsten Ernährungsformen, die wir uns überhaupt ernähren können, mit der höchsten mit Mikronährstoffdichte und dem wenigsten Potenzial, den Körper zu stressen. Es ist von allem genügend drin, von allen Mineralien, von allen Vitaminen, von allen, auch von Ballaststoffen, Bioflavonoiden, Proteinen, allen Makronährstoffe. Und natürlich kann man das, je nachdem, welchen Lebensstil man lebt, anpassen, ne? Also jemand, der Sport treibt, der kann dann mehr Früchte und Kohlenhydrate essen, während jemand, der, sage ich mal, eher sich nicht so viel bewegt, hauptsächlich im Büro am Rechner sitzt und vielleicht gar nicht so viel Sport macht, der kann dann vielleicht eher sich auf fettreichere Ernährung mit weniger zuckerreichen Honig oder Früchten oder so, so eine Ernährung zusammenstellen.
Ich sage immer, egal wie man sich ernährt und welcher, ja, Religion man folgt, in Anführungsstrichen, ja, weil die Ernährungswissenschaft ist relativ jung und da gibt es große Grabenkämpfe und viel Streitigkeiten, wissenschaftliche Diskussionen, besser gesagt. Egal wie man sich oder ja, wie man unterwegs ist, du kannst alles relativ gut oder relativ schlecht machen.
Ja.
Also ich kann mich super schlecht vegan ernähren, wenn ich das will. Aber ich kann es eben auch gut gestalten. Das ist ja die Arbeit, die wir Ernährungscoaches machen, dass wir jetzt keine Religion verbreiten, sondern sagen, okay, was bringt denn der Patient, Kunde, Klient mit? Ja, und das nehme ich als Package und schaue dann, wie kann ich das optimieren? Ja, wie kann ich dafür sorgen, dass wirklich alle essentiellen, also lebensnotwendigen Nährstoffe aufgenommen werden, die wir selber nicht bilden können? Das ist dann die Aufgabe und nicht die Diskussion, was ist jetzt die richtige Religion? Da sehe ich zumindest meine Aufgabe nicht. Aber ich habe, vielleicht ist das interessant hier in dem Zusammenhang, ich habe im Vorfeld habe ich eine Publikation gelesen, die fand ich ganz interessant, weil sie das im Prinzip auch bestätigt. Und da hat sich ein Anthropologe mal Gedanken darüber gemacht, wie hat der Homo im Laufe der unterschiedlichen Gattungen sich eigentlich ernährt. Und wenn man das mal so als grundlegendes Muster mitnimmt, ja. Wir haben die Frühmenschen, den Australopithecus, und der war ziemlich wahrscheinlich sehr starker Pflanzenfresser. Also damit hat die Gattung Homo gestartet, und dann kam der Homo habilis, und der hat so ein bisschen den Übergang von der pflanzenbasierten in die tierbasierte Ernährung, also in die Animal-Based Nutrition, eingeleitet. Und er schreibt in dieser Publikation, dass der Homo erectus, der dann danach kam, eine Ernährung hatte, die vergleichbar ist mit Raubtieren. Also der Mensch sozusagen als Raubtier. Und dann erst nach dieser Phase, als wir so langsam in Richtung Homo sapiens gekommen sind, hat der Mensch eigentlich angefangen, alles zu essen und ist immer mehr zu einem opportunistischen Omnivoren geworden. Ja, sodass wir vielleicht auch dieses Gegeneinander eigentlich gar nicht brauchen, sondern wir müssen uns die Lebensmittel anschauen. Was ist, du hast vorhin die Lektine zum Beispiel erwähnt und dieses Thema, ich erkläre das im Seminar aber ganz gerne, eine Tomate. Ja, wenn ich eine Tomate unreif essen würde, hätte ich dort sehr viel Lektingehalt und wenn ich sie sehr ausgereift esse, habe ich einen sehr, sehr geringen Lektingehalt. Das heißt, die Tomate macht sich sozusagen hübsch für die Vögel und Insekten, um dann die Samen in die Welt zu streuen, damit, und letztendlich wollen die Pflanzen ja auch nichts anderes als Arterhaltung. Denn die können ja nun mal nicht weglaufen. Ja? Die haben ja nun mal einen Nachteil in der Beziehung. Und das ist vielleicht hier nochmal ganz interessant, das nochmal so ein bisschen aufzuschlüsseln. Ja? Wie haben wir uns entwickelt und wo sind wir jetzt letztendlich angekommen? Dass wir immer mal wieder Mutationen durchgemacht haben, wie zum Beispiel, ne, du hast die Milchprodukte erwähnt. Vor 5.000 bis 7.000 Jahren kamen Mutationen auf, wodurch viele Skandinavier heute immer noch Laktase produzieren im Erwachsenenalter. Und dadurch auch immer noch Milch trinken können, ohne gleich Bauchschmerzen zu bekommen. Und da ist eben auch nicht jeder Mensch gleich. Ne? Es hat so viele Mutationen gegeben, sodass wir nicht sagen können, one size fits all, eine Ernährung jetzt für alle, sondern ich muss mir jeden Einzelnen auch anschauen, was verträgt der? Du hast das erwähnt. Vielleicht können wir jetzt so ein bisschen Bogen auch nochmal zum Darm schlagen. Und da geht es ja im Bereich Darm auch sehr viel um Unverträglichkeiten. Wo ich immer unterscheide zwischen echten Unverträglichkeiten, weil du zum Beispiel eben das Enzym nicht mehr hast, oder aufgebauten Unverträglichkeiten, die sich dadurch aufbauen, dass du eben jahrelang nur Supermarktprodukte futterst und eine sehr schlechte Milieusituation dir aufbaust und dann auf diesem schlechten Nährboden sich immer mehr Unverträglichkeiten letztendlich bilden.
Ja, der Nico Rittenau, der ja auch jetzt gepivotet ist von der veganen Ernährung hin zu einer omnivoren Ernährung, was ganz spannend ist, der war so einer der bekanntesten, das Gesicht der veganen Ernährung in Deutschland, mehrere Bücher geschrieben und so, super
Mich
spannend.
erinnern, ja.
Und der hat auch selber in einem Vortrag gesagt, irgendwann sind wir vom Omnivoren zum Cookivoren geworden. Also nicht Cookie wie Keks, sondern Kochen. Und ne, wir haben uns angefangen, Lebensmittel zu erschließen, die wir dann auf einmal essen konnten, weil wir sie bearbeitet haben. Und eine dieser Bearbeitungsformen, die natürlich ist, die es schafft, diese Lebensmittel bekömmlicher und gesünder zu machen, ist ja auch die Fermentation. Und das ist eine traditionelle Zubereitungsart, wie wir sie in jeder Kultur finden. Unsere Vorfahren haben zum Beispiel nicht Getreide gegessen, was nicht fermentiert war oder lange eingeweicht und bearbeitet. Also, und durch die Fermentation ist es ja so, du sprachst über Nahrungsmittelunverträglichkeiten, sowas wie Glutenunverträglichkeit ist ja sehr bekannt und witzigerweise, der absolute Großteil der Menschen, die ein Reizdarmsyndrom haben, haben eigentlich eine versteckte Glutenunverträglichkeit. Und weil Gluten einfach omnipräsent heutzutage ist und wenn wir eh vom Stress und anderen Sachen überreizt sind und dann noch das Gluten als Stressor oben raufkommt, dann kann es manchmal zum Überlaufen kommen. Und die Fermentation von Sauerteigbrot baut ja bis zu 90, 95% des Glutens ab in dem Brot. Nun, unsere Vorfahren hatten kaum irgendwie die Mengen an Gluten. Und dazu kommt ja noch, dass die Sorten heutzutage so hochgezüchtet sind vom Getreide, dass der Lektingehalt viel höher ist, weil sie dann widerstandsfähiger sind auf dem Feld und nicht so leicht von Fressfeinden angeknabbert werden. Dann freut sich natürlich der Bauer, weil er einen guten Ertrag hat, aber wir leiden darunter, weil wir das Zeug dann zu fressen bekommen. Und bei Laktoseunverträglichkeit ist es auch so, wenn du zum Beispiel anfängst, wieder bestenfalls selbst fermentierten Joghurt oder Kefir zu dir zu nehmen, dann siedeln sich in deinem Darm auch wieder Mikroorganismen ein, die Laktase produzieren und die helfen, die Laktose abzubauen und die besser zu verstoffwechseln. Und Laktose wird ja auch abgebaut durch die Fermentation. Bei einem Käse, der 6 Monate gereift ist, ist keine Laktose mehr drin. Bei einem Joghurt, der fermentiert ist über 24 Stunden, den vertragen 90% der Leute, die eigentlich sonst Laktoseprobleme haben, genauso wie bei einem Kefir. Ne? Also das geht alles irgendwie Hand in Hand und macht total Sinn, dass unsere Vorfahren das so konsumiert haben. Und bei Rohmilch ist es ja auch so, dass Laktase noch drin ist. Ne? Und dann hilft mit der Laktose besser klarzukommen.
Aber das ist, vielleicht hake ich nochmal an, das ist genau das Problem, was wir aktuell haben, dass wir, na, du hast die Hochzüchtung erwähnt, könnte man jetzt noch ein paar andere Aspekte erwähnen, die aber auch erst seit ungefähr 50 Jahren da sind. Ja, und ich kann jetzt ein bisschen zurückrechnen, ich kann ein bisschen zurückschauen. Ja, als ich Kind war, bin ich mit meinem Großvater ins Dorf gelaufen oder irgendwann hatte er dann auch einen Käfer. Ich glaube, das waren so die Ende der 60er Jahre, wo ich Kleinkind war. Und dann haben wir Schwarzbrot gekauft. Ja, aber es gab einen einzigen Bäcker im Dorf und es gab keine Backautomaten und es gab nicht überall Backshops bei euch in Berlin oder hier in Köln. Ja, wo heute eigentlich nur noch Leute auf den Knopf drücken. Man braucht überhaupt keine Qualifikation mehr dafür. Also wenn du in einem Backshop fragst nach einem Sauerteigbrot, dann gucken die dich an wie ein Auto, weil die gar nicht wissen, was das ist. Und wenn du jetzt in so Alnaturas oder so gehst, da kriegst du ja auch meistens dann irgendwie Mischungen. Ja, da ist dann vielleicht Sauerteig mit reingemischt, 30%, 50%. Aber so ein echtes Sauerteigbrot ist echt schwer zu kriegen.
Ja, braucht Zeit. Es braucht Zeit und heutzutage ist die Industrie halt, time is money. Das ist das Problem und die wollen einfach schnell Ware produzieren, ne? Aber es gibt schon gutes Sauerteigbrot, muss man schon sagen. In den Bioläden finde ich schon eigentlich auch immer ganz gutes. So.
Oder du kriegst es auch bei mir, Jens, oder auch Paul. Also bei mir gibt es das auch. Mache ich alle 2 Wochen.
Ja, aber dann musst du genau wieder dahin. Da musst du wieder zum Selbstversorger werden und diese kulturellen Errungenschaften, von denen Paul gerade gesprochen hat, die musst du dann wieder etablieren. Da musst du dir diesen Lebensstil abgewöhnen, morgens aus dem Bett springen, ne, ein bisschen zu spät und dann noch einen Kaffee ziehen irgendwo mit einem belegten Brötchen, dann ab in die Straßenbahn, ne, dann fährst du in dein Büro, da sitzt du dann 8 Stunden, mittags gehst du nochmal raus, holst dir noch ein belegtes Brötchen und abends machst du den gleichen Käse nochmal.
Das
Ne?
stimmt, genau. Aber wo wir schon gerade dabei waren, ne, wir sprechen ja über Ernährung und dann irgendwann landen wir beim Darm, sind wir ja schon jetzt gelandet. Paul, wie beeinflusst denn jetzt zum Beispiel so eine Animal-Based Nutrition das Mikrobiom oder den Darm? Verändert sich da was, wenn ich
Ja.
Animal-Based Nutrition, wenn ich darauf umstelle?
Ja, also es ist super spannend. Ich habe natürlich mein Darmmikrobiom sehr häufig in meinem Leben getestet und habe herausgefunden, dass die Animal-Based Ernährung bei mir auch das beste Mikrobiom hervorgebracht hat. Also ein ganz guter Marker, der heutzutage auch in der Wissenschaft etabliert ist für allgemeine gute Darmgesundheit und Langlebigkeit, ist die mikrobielle Diversität in einem Darm. Das zeigt, wie divers ist das Ökosystem, was du in deinem Darm hast. Wir sind ja eigentlich wie ein laufendes Mutterschiff, was mehr bakterielle Zellen beinhaltet und beherbergt als menschliche Zellen. Früher dachte man mal, das wäre eine zehnmal so hohe Zahl. Heute weiß man, es ist fast 1:1 wahrscheinlich. Und wenn ein generell ist es so, dass in der Natur diverse Ökosysteme, eine Vielfalt in Ökosystemen bedeutet immer, dass das Ökosystem stark ist, weil es bedeutet, dass egal was dem Ökosystem passiert, schauen wir uns vielleicht mal einen Garten an, ja, wenn da unerbitterlich die Sonne die ganze Zeit drauf knallt, dann gibt es bestimmt Pflanzen, die den anderen Pflanzen Schatten spenden und tiefe Wurzeln haben, sodass die immer noch genügend Wasser ziehen können und versorgt sind und vielleicht sogar den anderen was spenden über einen feuchteren Boden, den sie dadurch kreieren. Wenn es da Überschwemmungen gibt, dann können die das mit ihren tiefen Wurzeln aufziehen. Wenn irgendwelche Fressfeinde oder irgendwelche fremden Spezies auf einmal in den Garten reingelassen werden, die da nicht hingehören. Vielleicht gibt es da irgendwelche anderen Spezies in dem Garten, die den in Schach halten können, ja? Oder in einem Urwald, ja? Und das ist ein diverses Ökosystem, was stark ist, weil es hat immer genügend Ressourcen und Vielfältigkeit, um sich dagegen zu wehren und wieder alles in Balance zu bringen. Und genauso kann man sich unseren Darm auch anschauen. Und deswegen ist es spannend, wenn man sich anschaut, okay, wie hoch ist die Diversität im Darm? Wir wissen von Naturvölkern, die wir uns angeschaut haben, diverseste Naturvölker aus dem Amazonas, aber auch die Hadza, bei denen sehen wir eine extrem hohe Diversität im Darm, während bei westlichen Bevölkerungen diese Diversität total abgenommen hat und sehr monoton ist. Wir sehen auch bei Menschen, die besonders alt werden und immer noch gesund sind, Studien aus China gibt es da von Leuten, die so über 90 sind, dass die auch eine hohe mikrobielle Diversität haben. Und Babys, Kleinkinder, haben im besten Fall auch eine hohe Diversität, viel höher als generell ältere Menschen. Die Diversität nimmt nämlich im Alter ab, weil wir sind Giften ausgeliefert wie ja, Umweltgiften, Glyphosat, wir machen Antibiotika, kommen, wir trinken Alkohol, wir haben Stress, wir ernähren uns schlecht und so weiter. Und witzigerweise war deswegen auch während Covid, war es so, dass den Kindern Covid kaum was anhaben konnte, während die Immunsuppressierten, wie die ganz Alten oder die, die chronisch krank waren, die haben schlechtes, die haben eine schlechte mikrobielle Diversität und die hatten dann die schweren Verläufe und die vielen Todesfälle. Es passt total zusammen. Und es geht darum, die Diversität hochzuhalten. Und das kann man mit einer Ernährung, die halt wenig entzündlich ist und viele Mikronährstoffe liefert und natürlich auch die Makronährstoffe. Und ja, dazu zählt für mich auch die tierisch basierte Ernährung. Und bei mir war das wirklich so, dass ich da den Durchbruch hatte für mich, den besten Darmtest, den ich je hatte. Ich muss aber dazu sagen, ich bin jetzt, ich lege dafür nicht meine Hand ins Feuer, weil ich finde, die Darmtests sind immer noch nicht auf dem Level heutzutage, dass wir sagen können, okay, 100% aussagekräftig. Weil da habe ich teilweise dann zwei, dreimal den gleichen Test am Tag eingeschickt ins gleiche Labor, in andere Labore und dann kamen doch irgendwie unterschiedliche Sachen raus. Aber generell habe ich die stärkste Verbesserung mit der Animal-Based-Ernährung. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe in der Zeit auch die sporenbasierten Mikroben angefangen zu nehmen.
Lass uns noch mal ganz kurz ein, zwei Sätze noch zu diesen sporenbasierten ja, Probiotika, darf man ja nicht sagen, hast du gesagt, aber die du jetzt genommen hast. Was hat das bei dir noch mal verändert oder was hat das noch mal für dich so einen Kick gegeben?
Ja, also es hat die Diversität nochmal erhöht und das zeigt sich auch in Studien, dass die Diversität sich erhöht im Durchschnitt bei den Leuten. Es hat in Studien gezeigt, dass es die Marker für einen durchlässigen Darm reduziert, also kein so getriggertes, entzündetes Immunsystem oder angestacheltes Immunsystem und weniger von den Endotoxinen, also den eigenen Giften aus unserem Darm, im Blut. Weil wenn wir einen durchlässigen Darm haben, dann können diese Gifte aus dem Darm in unseren Blutkreislauf gelangen. Und das haben die gemessen, während sie einer Placebo gegeben haben und den anderen Studenten haben sie die Supermikroben oder die sporenbasierten Mikroben gegeben und dann haben dann immer wieder getestet. Und nach 30 Tagen war dann eine Differenz von über 60%, was die Giftkonzentration im Blut anging. Und die Entzündungsmarker waren deutlich reduzierter bei der Gruppe, die die sporenbasierten Mikroben genommen haben. Und so habe ich das auch wahrgenommen. Und dann hat es auch total Sinn gemacht, dass bei mir ich meine Schilddrüsenhormone absetzen musste und konnte, weil meine Schilddrüse nicht mehr so getriggert wurde anscheinend durch den nicht mehr so stark durchlässigen Darm. Weil wir wissen, dass diese LPS-Bestandteile auch in die Schilddrüse wandern können, diese entzünden können. Und dann kann die Drüse nicht mehr richtig kommunizieren und genügend Schilddrüsenhormone produzieren. Das kann, by the way, können diese Bestandteile aus dem Darm in jedes Gewebe wandern. Die können sogar die Blut-Hirn-Schranke durchwandern, ins Hirn gehen, dort Entzündung verursachen, den Appetit anregen, die Fettverbrennung stoppen. Die können sogar in die Hoden wandern und den Testosteronspiegel senken. Ja? Die können dann jede Drüse einfach reinwandern in die Leber, dann gibt es einen Diabetes Typ 2, weil die Leber einfach die ganze Zeit entzündet wird. 90% der LPS-Gifte aus dem Darm wandern in die Leber, by the way. Es ist schon sehr spannend. Und meiner Meinung nach ist dieser durchlässige Darm eine der Haupttodesursachen in Deutschland, weil wenn wir uns die Haupttodesursachen in Deutschland anschauen, dann sind das Arteriosklerose, Krebs, Demenz, Verdauungskrankheiten. Was kommt da noch dazu? Ja, Diabetes und ein paar andere. Diesen Krankheiten geht generell ein durchlässiger Darm bevor. Also erst durchlässiger Darm und dann entstehen diese chronischen Krankheiten. Das hat irgendwie immer was damit zu tun. Und wir sehen auch bei all diesen Krankheiten geringe Diversität im Darm und so weiter. Ich spreche auch bei vielen Kongressen tatsächlich über genau dieses Thema. Und in einer Studie, eine Riesenstudie zum Thema Diabetes, da haben am Ende die Wissenschaftler gesagt, hey, also die Menge an LPS im Blut ist für uns der beste Marker, den wir bisher von allen Markern gefunden haben, um ein Diabetes Typ 2 Entwicklung vorauszusagen. Das war schon eine starke Aussage.
Kannst du noch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal LPS ein bisschen
Ja.
kurz erklären oder ein bisschen genauer beleuchten?
Ja. LPS steht für Lipopolysaccharide. Das sind Bestandteile aus der Zellmembran von Bakterien im Darm. Die sind ganz normal und jedes Mal, wenn wir etwas essen, dann platzen bestimmte Bakterien auf in unserem Darm und lassen diese LPS in unserem Darm frei. Wir haben auch teilweise, wir haben immer ein bisschen durchlässigen Darm hier und da mal wieder. Das ist auch völlig in Ordnung, weil unser Immunsystem so mit der Außenwelt kommuniziert und schaut, was geht eigentlich in der Außenwelt ab? Muss ich mich auf irgendwas vorbereiten? Muss ich mich gegen irgendwas zur Wehr setzen, wenn mich hier was angreift? Oder was passiert eigentlich da draußen? Das Problem wird, wenn der Darm chronisch durchlässig wird, wenn wir Dauerstress haben, wenn wir dauernd Alkohol trinken, dauernd Antibiotika und sowas, ne, oder über einen längeren Zeitraum, dann kann er chronisch durchlässig werden und dann kommen besonders viele von diesen LPS, von diesen Zellbestandteilen von den Bakterien, kommen dann in unseren Blutkreislauf und dann wird es problematisch, weil dann überall, wo diese LPS im Körper landen, und die können überall landen, Entzündungen entstehen und dann spezifische Krankheiten entstehen, Krankheitsbilder, von denen die Medizin sagt, das ist jetzt diese Erkrankung, das ist jetzt diese Erkrankung. Also es kann genauso gut Arteriosklerose verursachen, weil die LPS an den Venen oder an den ja,
Blutgefäßen.
Blutgefäßen sich rankletten und dort die Entzündungen auslösen.
Ja, Paul, wir könnten noch Stunden weiter erzählen, glaube ich, und Stunden mit dir noch weiter hier plaudern. Es war eine super interessante Folge mit dir hier auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast warst. Hat super viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wir könnten noch lange weitersprechen, aber ein bisschen sind wir auch an der Zeit. Deshalb muss ich da mal ein bisschen eingreifen jetzt hier. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Jens, auch dir vielen Dank. Und euch da draußen auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Montag. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.